Eine neue Episode vom Fitmacher-Podcast, dem Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse. Heute geht es um ein Thema, das betrifft uns alle, wirklich jeden von uns, denn jeder von uns isst. Also Essen, darum geht es. Nicht das Sein, sondern das Essen, die Nahrungszufuhr. Und eine Expertin, die uns heute Antworten geben wird zu diesem Thema, ist Simone Burwinkel. Eine alte Bekannte, sage ich jetzt mal. Hallo.
Ja, eine fast alte Bekannte. Ja, hallo.
Ich habe mal nachgeschaut, das ist ziemlich genau ein Jahr her, da haben wir über den Protein-Hype gesprochen, hier auch im Fitmacher-Podcast.
Ein Jahr ist das schon her?
Ja, so ungefähr, genau. Und jetzt geht es heute also ganz konkret mal um die Nahrungsaufnahme. Gehört ja für uns wie die Luft zum Atmen eigentlich zum Leben dazu. Für Sie als Expertin ist es natürlich ein bisschen anders als Ernährungsexpertin. Für Sie bedeutet Essen etwas anderes als für jeden von uns. Sie gehen es nämlich sehr professionell an. Deswegen die erste Frage, was bedeutet eigentlich Essen für den Menschen und für Sie persönlich?
Ja, also zunächst einmal haben Sie ja gerade gesagt, Essen ist natürlich auch Nahrungsaufnahme, aber das ist es ja nicht nur, es ist ja viel, viel mehr. Ne? Also in welchen Situationen essen wir, aus welchem Bedürfnis heraus essen wir, das ist ja oftmals nicht nur Hunger, mit wem essen wir, spielt ja eine große Rolle, in welchen Situationen essen wir aber auch nicht, weil es sich nicht gehört. Ne? Also es ist ja eingebunden in so viele Aspekte und ist ja deutlich viel, viel mehr als Nahrungsaufnahme. Ne? Um das jetzt mit dem Atmen zu vergleichen, atmen müssen wir halt, ne? Sonst, wenn wir das jetzt 10 Minuten nicht machen, fallen wir tot um. Und ja, Essen kann man auch schon mal längere Pausen machen und das machen ja manche Menschen auch ganz bewusst. Also Sie sehen schon, dass da ganz, ganz viele Aspekte drin stecken.
Es ist ja immer wieder dasselbe, man hört, man liest, man soll gesund essen. Ja, und dann fährt man zum Beispiel an diesem Burgerladen vorbei oder steht dann im Supermarkt vor diesen Fertiggerichten und denkt sich immer, ich sollte ja nicht und greift dann trotzdem zu. Warum ist das eigentlich so? Warum essen wir, wie wir essen und nicht eigentlich immer gesund, wie wir es sollten?
Also zunächst einmal essen wir ja, weil wir hungrig sind. Ne? Und wir essen dann bestimmte Dinge, weil wir sie gerne mögen, weil wir sie häufiger essen und sie gewohnt sind. Und wenn ich jetzt noch ein gutes Gefühl dabei kriege, weil ich einen Hamburger esse, denn unsere Serie heißt ja auch, oder unser Thema heute heißt ja Essen und Psyche. Die Psyche spielt ja eine ganz große Rolle. Ne? Und wenn ich schon das Gefühl habe, ich müsste jetzt eigentlich an dem Burgerladen vorbeifahren, weil das ja so ungesund ist, kriege ich schon ganz viel Lust darauf. Ja, und es ist vielleicht auch so ein bisschen das Verbotene und das, ach komm, ich mach's noch einmal. Und ja, was heißt das auch, den ganzen Tag gesund zu essen oder dass uns das jemand vorschreibt? Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Bereich in unserem Leben gibt, wo wir uns so viele Vorschriften machen lassen und uns so viel hinterfragen und es dann doch ganz anders machen.
Welche Rolle spielt auch die Psyche, also diese Werbung, die einem immer wieder suggeriert, okay, iss doch mal das hier, ist lecker, gönn dir mal?
Natürlich ist es oftmals so, dass wenn ich jetzt eine Werbung sehe oder wenn ich an einem Werbeplakat vorbeifahre, dann entscheiden ja nicht nur das Plakat, ob das jetzt für mich ein salienter Reiz ist, also etwas, worauf ich anspringe und gerade meine Aufmerksamkeit drauf lenke und danach eine Entscheidung treffe, sondern es ist ja vielmehr so, wenn ich gerade hungrig bin, dann spricht mich das ja ganz anders an. Ne? Wenn ich gerade Lust habe, etwas zu essen, spricht mich das ja auch ganz anders an. Man könnte jetzt ja auch mal zählen, wie oft man auch an einem Werbeplakat vorbeifährt und nicht das Gefühl bekommt, jetzt etwas essen zu müssen. Ne?
Also, das ist wieder der alte Punkt. Man sollte wahrscheinlich nie hungrig einkaufen fahren.
In dem, was Sie jetzt gerade sagen, müsste man ja fast sagen, man sollte niemals hungrig an einem Werbeplakat vorbeifahren.
Das auch am besten, ja. Das stimmt. Ja, wie kann das eigentlich gelingen am besten, dass man gesunde Ernährung in den Alltag integriert? Sollte man das wirklich durchtakten, durchplanen oder ist es manchmal auch so, dass man einfach auf sein Gefühl hören sollte und dann greift man auch automatisch zu gesunden Lebensmitteln?
Naja, es ist wie mit allen Dingen in unserem Leben, wo wir etwas erreichen wollen. Ich brauche erstmal eine Motivation dazu. Ich brauche auch ein Gefühl, dass wenn ich mich da in meinem Verhalten verändere, dass da etwas Gewinnbringendes für mich dabei rauskommt. Und das ist ja etwas, wo sich viele Menschen erstmal ja gar nicht so ganz viele Gedanken zu machen, ne? Sondern so wie Sie es gerade so in Allgemeinplätzen benennen, wie schafft man das eigentlich, weil man das so sollte? Und wenn man jetzt mal so guckt, wie man sich sonst in seinem Leben verhält, wenn ich etwas Bestimmtes erreichen möchte, sei es den Abschluss einer Weiterbildung oder einer beruflichen Ausbildung oder ein Urlaubsziel zu erreichen, dann mache ich ja grundsätzlich ja auch erst einmal stelle ich mir vor, was ist mein Ziel, wo will ich hin und wie schaffe ich es, da hinzukommen. Ne? Und dann macht es natürlich schon auch Sinn, wie kann das für mich in meinem Alltag gelingen, sich darüber Gedanken zu machen.
Vielleicht macht es ja auch Sinn, so Schritt für Schritt vorzugehen. Absolut. Also dass man sich zum Beispiel vornimmt, nach dem Mittagessen gibt es dann jetzt nicht mehr den leckeren süßen Nachtisch, sondern vielleicht eher ein paar Obststücke, so als ersten Schritt.
Mhm. Ja, oder wann gibt es den süßen Nachtisch? In welchen Situationen? Ne? Kann man sich ja...
Sonntags.
Ja, zum Beispiel. Ne?
Zum genau. Beispiel.
Also sonntags gönne ich mir einen Nachtisch, ist ja eine ganz klare Idee und kann ein kleiner Schritt sein, wo ich sage, gut, das ist dann der reservierte Platz für einen süßen Nachtisch. Und ich finde das ganz wichtig, was Sie gesagt haben, nämlich kleine Schritte können ja Großes nach sich ziehen. Wenn mir das schon gelingt und ich merke, ach, ist gar nicht so schwer, dann bin ich ja vielleicht sogar auch schon dabei, andere kleine Schritte zu gehen. Und wenn es 2, 3 sind, habe ich ja schon einiges verändert.
Wie ist das eigentlich so als Kind? Da werden wir ja durch unsere Eltern mit Nahrung versorgt. Da schließt sich ja die Frage an, welchen Einfluss üben Eltern hierbei auf ihre Kinder aus? Also lässt sich das Essverhalten schon in frühester Kindheit prägen oder beeinflussen? Oder lernen wir es dann eben doch nach und nach durch die harte Schule des Lebens selbst?
Also erstmal könnte man ja sagen, wenn wir auf die Welt kommen, was lässt uns Nahrung aufnehmen oder was lässt uns das Signal geben, dass wir nach Nahrung rufen oder schreien, ja, das sind ja grundsätzlich erstmal so innere Signale, ne? Also der Säugling erhält das Signal, der Magen ist leer und der Säugling schreit dann nach Nahrung und die Mutter, ja, stillt oder gibt die Flasche oder wie auch immer, ne? Und dann ist das Kind gesättigt und hört auf zu schreien. Und wenn wir jetzt mal so beim Säugling bleiben, der noch gar nicht so lange auf der Welt ist, hat er ja kurz vorher noch im Mutterleib verweilt. Und es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass das, was die Mutter in der Schwangerschaft isst, auch den Geschmack des Kindes mitprägt. Das ist ja erstmal ein interessanter Aspekt und ist sicherlich auch nur ein Teil davon. Und vieles wird natürlich auch, wenn das Kind auf der Welt ist, geprägt. Aber das, was ich gerade beschrieben habe, dass es zu Anfang eher die inneren Reize, die dazu anregen, Nahrung aufzunehmen oder danach oder sie einzufordern, das verändert sich ja im Laufe unseres Lebens. Ne? Also je mehr Einflüsse von außen kommen, also dass man gesellschaftlich und familiär geprägt ist, wann werden welche Mahlzeiten in welcher Form eingenommen, sind ja auch dann wieder äußere Reize. Und dann kommt sowas dazu, wie Sie es gerade benannt haben, wie zum Beispiel Werbung, ne? Oder das, was gerade angesagt ist. Und umso mehr fangen wir an, unser Essen weniger über innere Reize, sondern über äußere Reize beeinflussen zu lassen und auch über den Kopf zu steuern. Indem wir zum Beispiel sagen, wir sollten ja gesund essen und machen das oder dann machen das vielleicht weniger und was auch immer das heißt.
Das ist eine spannende Feststellung. Ja. Also da erwischt sich, glaube ich, fast jeder gerade beim Hören dieser Aussagen. Gibt es denn Möglichkeiten, dieses Verhalten so ein bisschen zurückzudrehen? Also eigentlich wieder zurück zu dem zu kommen, was man früher als Kind mal hatte, diese natürliche Wahrnehmung von Hunger und Sättigung?
Naja, das ist ja eine Frage, wozu dient das denn? Ne? Also und was will man denn damit erreichen? Also es sind ja auch immer solche Trends oder immer wieder Trends im Umlauf, wie zum Beispiel intuitives Essen. Ne? Und dann gibt es wieder so einen neuen Begriff und dann ist das wieder so ein Hype. Und dann, aha, jetzt müssen wir alle wieder auf unsere inneren Reize hören und dürfen nur dann essen, wenn wir auch wirklich in einem bestimmten Maß, was auch immer das Kriterium ist, hungrig sind. Ja, und das ist ja eine Konstruktion, die aus meiner Sicht ja gar nicht in unsere Welt passt. Ne? Es macht ja schon auch Sinn, in einem geregelten Tagesablauf, den wir ja nun mal haben, auch geregelte Mahlzeiten stattfinden zu lassen. Ne? Also wenn ich jetzt sagen würde, oh, ich bin jetzt aber gerade so sehr hungrig, wir müssen jetzt mal eben für eine Viertelstunde unseren Podcast abbrechen und unterbrechen, weil ich jetzt mal eben mein Mittagessen, was ich vorhin nicht geschafft habe, jetzt essen muss, weil ich sonst gleich, ne, vor lauter Hunger schlechte Laune kriege. Ja, das sind ja Dinge, die in unserem gesellschaftlichen Kontext so oftmals nicht funktionieren. Sondern wir schauen halt, wann ist es Zeit, wann habe ich Gelegenheit und wann passt es auch gerade in eine Situation.
Ist es denn so rum besser tatsächlich, also zu gucken, wann das Essen passt? Oder ist es eher besser, das Essen konkret einzuplanen in den Tagesablauf?
Naja, wenn ich das Essen in meinem Tagesablauf einplane, dann plane ich es ja so ein, wie es gerade auch passt. Ne? Also ich kann ja sagen, ich habe jetzt ganz dollen Hunger, es passt aber gerade nicht. Und ich esse jetzt trotzdem, habe aber vielleicht gar keine Ruhe und gar keine Zeit dafür.
Na gut, aber man kann ja auch sagen, zum Beispiel zwischen 13 und 14 Uhr, da ist für mich Essenszeit, da mache ich keine geschäftlichen Termine. Gerade im Homeoffice übrigens ist das ja eine Herausforderung, ne? Weil da ist man ja fast noch eher immer erreichbar als im Büro, wo man vielleicht dann auch sagt, okay, jetzt ist Mittagspause.
Ja, ich denke mal, wenn wir da jetzt mit unserem gesunden Menschenverstand mal dran gehen, dann gibt es sicherlich Situationen, wo das wunderbar so auch funktioniert. Und dann gibt es aber sicherlich auch Situationen, wo etwas dazwischen kommt, ne? Wo man vielleicht gerade doch einen Anruf reinbekommt. Also ich denke mal, wir sind in unserer heutigen Zeit ja an vielen Stellen sehr flexibel und können natürlich auch flexibel für uns gestalten, dass wir sagen, okay, zwischen 12 und 1 nehme ich keine Termine an. Ich weiß nicht immer, ob das immer nur besser oder immer nur schlechter ist. Ich finde, das ist sehr, sehr individuell und ich finde, das darf es auch sein.
Wie verändert sich eigentlich unsere Ernährung und damit auch das Essverhalten in den einzelnen Lebensphasen? Ich meine, beim Baby haben wir es gerade schon beschrieben. Mhm. Da gibt es Geschrei und da gibt es irgendwann Sättigung und Zufriedenheit, im Idealfall. Wie verändert sich so das zum Beispiel in den Lebensjahren, wenn es so Richtung Einschulung geht, in den jungen Jahren?
Ja, haben wir ja gerade auch schon ein Stück weit angedeutet, ne? Dann sind nicht mehr die inneren Reize, also die aus dem Körper herauskommen, um etwas Bestimmtes zu essen oder zu einer bestimmten Zeit zu essen, weil man gerade sehr hungrig ist, sondern es ist ja viel von außen gesteuert, ne? Weil wir natürlich auch im familiären Rahmen uns an bestimmte Zeiten halten, ne? Weil man erst gerade aus der Schule kommt, die Mutter hat das Mittagessen gemacht, dann gibt es halt Mittagessen oder zu einer bestimmten Zeit gibt es Frühstück, weil man 10 Minuten später in die Schule gehen muss. Das ist natürlich sehr, sehr auch geprägt von äußeren Bedingungen und natürlich auch, wie eben schon auch nochmal benannt, aufgrund von äußeren Reizen, ne? Weil gerade etwas Tolles angeboten wird und man sagt, ach, das sieht aber auch lecker aus, das esse ich jetzt mal. Ne? Dann werden ja auch so Bedürfnisse geweckt, oftmals. Ne? Und beim Säugling, der halt immer schreit, wenn er hungrig ist, vielleicht auch später, kann man das gar nicht mehr so richtig unterscheiden, dann lernt der Säugling ja auch, aha, wenn ich schreie und etwas zu essen kriege, kriege ich auch ganz viel Nähe, das tut auch gut. Ne? Und da fängt das ja schon so langsam an, dass wir viel auch durch äußere Bedingungen ja, gereizt werden, etwas zu tun, wo wir vielleicht erstmal gar keinen Hunger verspüren.
Die gegenteilige Entwicklung beobachtet man ja öfter bei älteren Menschen, die dann eher vergessen zu essen. Wie kommt das?
Genau, genau. Weil die inneren Reize so nicht mehr funktionieren. Zum Beispiel weiß man ja, dass das Durstgefühl, je älter wir werden, stetig abnimmt. Und wir wissen auch, ne, dass Menschen, wenn sie älter werden, oftmals zu wenig trinken und dass das teilweise fatale Folgen haben kann. Ne? Dass sie unkonzentriert sind, sich nicht mehr gut erinnern können, dass sie wackelig auf den Beinen sind, wenig leistungsfähig. Und dann fängt es nämlich nochmal zusätzlich an, solche Dinge mehr vom Kopf zu steuern, ne? Und zu sagen, ich weiß, ich trinke wahrscheinlich zu wenig und deswegen muss ich mir meine Flasche dahinstellen und tu das dann auch, weil ich sonst halt in Schwierigkeiten kommen könnte. Ne? Also alles, was, ne? Und deswegen ist es eine gute Frage, alles, was weiter im Leben weg ist, ist mehr vom Kopf gesteuert und was alles so zum Anfang des Lebens ist, ne? Ist viel von innen gesteuert und das lässt nach.
Kurzer Hinweis zum Thema Ernährung. Auch und jetzt besonders in diesen Corona-Zeiten ist das für viele sehr spannend. Ich sage nur Homeoffice und immer was zu knabbern. Dazu vielleicht noch weniger Bewegung als sonst. Also ich kenne da einige, die ein paar Gramm zugelegt haben. Die gute Nachricht, die Heimatkrankenkasse, die hat schnell auf die neue Situation reagiert und bietet Online-Kurse an, die jeder ganz einfach von zu Hause aus mit dem Computer absolvieren kann. Mitglieder bekommen sogar bis zu 2 Kurse jährlich erstattet, im Wert von insgesamt 160 Euro. Passend zum heutigen Thema gibt es da auch einen Kurs zum gesunden Abnehmen. Dort lernt ihr gesunde und leckere Rezepte kennen, viel über Kalorien und ihre Wirkung und auch die Themen Bewegung und gesunden Lifestyle kennen. Der Online-Kurs, der geht über 8 Wochen. Die Einheiten sind jeweils entspannte 60 Minuten lang und ihr könnt auf die Inhalte immer zugreifen, wenn es gerade passt. Ein Ernährungstagebuch und auch der Austausch in einem Forum mit anderen Teilnehmern helfen euch dabei, die Ziele zu erreichen. Einfach mal ausprobieren. Die Kursgebühr wird euch von der Heimatkrankenkasse erstattet und wie es genau funktioniert, das habe ich euch verlinkt in der Episodenbeschreibung. Viel Spaß dabei. Ja, Frau Burwinkel, warum ist es eigentlich wichtig, dass man Mahlzeiten gemeinsam einnimmt und warum sollten Familien besonderen Wert darauf legen?
Ja, ich würde jetzt Sie mal fragen wollen, was denken Sie denn? Ich meine, Sie sind ja auch in einer Familie aufgewachsen. Was ist denn gut daran, gemeinsame Mahlzeiten einzunehmen?
Ich fand es immer besonders schön, dass man dann Zeit zum Sprechen hatte und keiner abgelenkt war durch andere Dinge wie ein Handy oder irgendeine Zeitschrift oder so oder was weiß ich, Fernsehen, Radio. Einfach dieses Beisammensein, dieses im Kreis beisammensitzen als Familie und vielleicht dadurch dann auch die Lebensmittel bewusster wahrzunehmen. Also nicht dieses ab vor die Glotze, ab auf die Couch und dann reinschaufeln, sondern dieses bewusste Essen in dem Moment. Und dieser Austausch, das macht es aus meiner Sicht wertvoll.
Mhm. Ja, also ich finde, das, was Sie zu Anfang benannt haben, ist ja ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Es ist, das hatte ich ja auch schon zu Anfang benannt, es ist etwas Geselliges. In Gemeinschaft zu essen ist für viele ein Genuss und sollte auch ein Genuss sein. Und das nicht nur, weil ich Lebensmittel bewusst genieße. Ich weiß gar nicht, ob ich die dann so bewusst genieße. Das mache ich wahrscheinlich, so wie wir uns das vorstellen, eher allein. Und ich sage, ich genieße jetzt bewusst. Das kann man ja auch trainieren. Im gesellschaftlichen Kontext oder im familiären Kontext sind das ja so viele Ebenen, die bedient werden. Also dieses Dinge zu besprechen, vielleicht auch anders zu besprechen, als man nur so vis-à-vis gegenüber sitzt. Und vielleicht auch Spaß zu haben. Und um die Ebene auch noch mit reinzunehmen, es ist ja oftmals auch hilfreich, dass Eltern in solchen Situationen ein gutes Modell sind. Ne? Denn wir lernen ja bekanntlich am Modell. Ne? Man kann auch sagen, Erziehung ist zwecklos, Kinder machen uns eh alles nach. Und das heißt, wenn bestimmte Lebensmittel auf dem Tisch sind und die Kinder sehen, dass ihre Eltern wie selbstverständlich danach greifen und da augenscheinlich Spaß dran haben, etwas Bestimmtes zu essen, dann wirkt das natürlich auch auf die Kinder. Ja, und somit kann natürlich Geselligkeit, gemeinsames Essen, Familienzeit genießen und auch am Modell lernen und wahrscheinlich noch viel, viel mehr alles unter einen Hut gebracht werden.
Essen ist ja auch im Geschäftlichen, im Berufsleben immer wieder wichtig. Geschäftsessen zum Beispiel oder mit Arbeitskollegen. Würden Sie sagen, welche Auswirkungen hat Essen auf das soziale Miteinander? Und auch so eine Frage, essen wir in Gesellschaft mehr als sonst?
Also ich beantworte mal den zweiten Teil der Frage erst einmal. Ich glaube, das ist ganz, ganz individuell. Es gibt ganz viele Menschen, die in der Öffentlichkeit mit anderen Menschen deutlich weniger essen. Und das liegt oftmals an der sogenannten sozialen Kontrolle. Ne? Also zum Beispiel übergewichtige Menschen essen ganz oft in der Öffentlichkeit entweder gar nicht oder sehr, sehr diszipliniert.
Da kenne ich auch ein paar Beispiele. Stimmt, und dann fragt man sich leider immer als jemand, der mit am Tisch sitzt, woher kommen denn die ganzen Gramm dort? Das muss ja woanders dann drauf gefuttert werden, sage ich jetzt mal vorsichtig.
Genau, genauso wie man manchmal Menschen, die sehr schlank sind, ganz viel essen sieht, aber genauso auch nur in bestimmten Ausschnitten und bestimmten Situationen wie übergewichtige Menschen, die aufgrund einer sozialen Kontrolle deutlich weniger essen, als sie das wahrscheinlich sonst tun, weil man sich sonst fragen würde, woher würden denn sonst überschüssige Kilos kommen, ne? Oder mehr Kilos, als man selber hat. Ne? Also das heißt, das ist ganz, ganz individuell und hängt von so vielen Faktoren ab, dass man es gar nicht mit einer Frage, dass es so, mit einer Antwort, dass es so oder so benennen kann.
Und was das soziale Miteinander angeht, kann man, glaube ich, festhalten, dass Essen extremst wichtig ist.
Ja, und das ist was sehr, sehr Schönes. Ne? Deswegen gehen Menschen ja auch nicht nur zu Geschäftsessen, sondern gehen ja auch privat gemeinsam essen oder kochen gemeinsam und essen ist dann hinterher und gemeinsam auch. Und dehnen das aus, weil es einfach eine wunderbare Sache ist.
Jetzt hat ja Essen manchmal auch eine Funktion, dass es Seelentröster ist oder wenn wir frustriert sind, haben wir besonders Hunger, zum Beispiel gerne auch mal unter Stress auf was Süßes oder eben Junkfood. Wie kommt das? Warum will der Körper dann ausgerechnet in solchen Ausnahmesituationen besonders ungesundes Essen haben?
Also es gibt auch da wieder unterschiedliche Dimensionen. Ne? Also wenn man einmal sich so das biopsychosoziale Modell anschaut, also dass man von drei erstmal an sich autonom arbeitenden Systemen ausgehen kann. Einmal das biologische System, das psychologische System und das soziale System. Dann haben Sie ja gerade einmal eine Frage gestellt, die eher auf das biologische System abzielt. Ne? Also warum haben wir in stressigen Situationen Hunger auf bestimmte Lebensmittel? Also man könnte sogar beides nehmen. Also Stress ist ja erstmal aus dem psychologischen System und der Hunger auf bestimmte Lebensmittel ist dann eher aus dem biologischen System. Also stellen wir uns eine Stresssituation vor. Ich gerate unter Stress, warum auch immer. Ich kann gerade bedroht sein, ich kann aber auch gerade einfach eine hektische Zeit haben. Was passiert im Körper? Es werden Stresshormone ausgeschüttet. Das ist in der Regel Adrenalin und Cortisol. Cortisol sorgt dafür, dass Fettsäuren im Blut landen und auch Zuckermoleküle, die zur Energiegewinnung in stressigen Situationen bereitgestellt werden. Ja, so. Und immer dann, wenn Cortisol ausgeschüttet wird, ja, geht man davon aus, dass ich gerade eine stressige Situation hatte und dass in dieser stressigen Situation auch eine Aktion stattgefunden hat, vielleicht Flucht oder Kampf, ja, aber nicht am Telefon sitzen und weiter telefonieren, es wird weiterhin hektisch sein. Und der Körper geht davon aus, dass das verbraucht wurde und nachgeladen werden muss. Und deswegen hat man in stressigen Situationen oder kurz danach oftmals nicht Appetit auf einen saftigen Apfel, sondern auf etwas Fettreiches und Süßes, auf sogenanntes Komfortfood, was die Speicher wieder auffüllt.
Erklärt das vielleicht auch, warum Diäten und Fasten oft zu schlechter Laune führen, weil der Körper dann gestresst ist und eigentlich nach Junkfood umso mehr verlangt, was wiederum dann schlechte Laune macht?
Das ist vielleicht eine Dimension. Eine weitere Dimension ist, dass Verbote und sogenannte Deprivation zu erleiden, einen Mangel an etwas zu haben, etwas, was mir sonst gut tut, nicht mehr tun zu können, mir natürlich schlechte Laune verschafft. Aber wenn Sie das Fasten ansprechen und Sie mal Menschen befragen, die fasten, dann sprechen die ja erstmal gar nicht von schlechter Laune, sondern von einem absoluten Hochgefühl und einer Euphorie, die sich breit macht, was im Hungerstoffwechsel ja nichts Unnatürliches ist, ne? Sondern etwas ist, was auch eine hohe Funktion hat. Ne? Also wenn ich in solch einen Diätmodus gehe und Kalorien einspare und dadurch Gewicht reduziere, werden ja bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet und bestimmte Hormone, die erstmal ein Hochgefühl auslösen. Und das passiert immer dann, wenn ich anfange, Gewicht zu reduzieren. Deswegen steigen viele Menschen da auch immer wieder ein, weil sie sich an die Situation erinnern können, wenn sie es erstmal gepackt haben, dass es dann ganz toll wird. Ne? Aber es kommt irgendwann mal die Situation, oder es kommen die Situationen, vermehren sich, wo man, oder werden mehr, wo man letztendlich auch solche Einschränkungen erfährt und man solch eine Disziplin, die man da an den Tag legt, nicht lange aufrechterhalten kann. Und dann fängt man an, wieder andere Dinge zu tun. Und das ist so dieses Signal dafür, dass man ja zu einer alten Überzeugung zurückkommt. Naja, ich habe schon so oft versucht und ich schaffe es sowieso nicht. Und dann hört man wieder auf damit. Und das macht natürlich auch einen Riesenfrust, ja. Also, dass man sich dann eine bestimmte Zeit etwas hart erarbeitet hat und es doch gut funktioniert hat. Und jetzt ist dieser Hype wieder vorbei.
Wie kommt man denn da raus aus diesem Teufelskreis, wenn man wirklich Rundungen verlieren möchte und dann sagt, okay, diese Diät, dieses Fasten, ich ziehe es durch?
Sich diese Motivation vor Augen zu führen und sich mal vorzustellen, mal angenommen, ich habe mein Ziel schon erreicht. Ja, ich bin schon da, wo ich hinkommen wollte. Was ist denn da anders und besser als jetzt? Und das nicht nur mit einem Satz wie, ach, ich bin dann leichter zu beantworten, sondern was ist anders und besser, wenn ich leichter bin? Was ermöglicht sich mir dann? Woran merken andere, dass sich für mich etwas verändert hat? Was genau ist das eigentlich? Also was ist das, der positive Gewinn daran, wenn ich mein Ziel erreicht habe? Um solch ein Zielbild zu konstruieren, was mich anzieht, was ich attraktiv finde, wo ich Lust habe hinzugehen, ja, dann fange ich oftmals an, auch zu überlegen, was müsste ich tun, um schrittweise dorthin zu kommen. Es ist aber dabei auch wichtig, wenn man die Motivation aufrechterhalten möchte, Erfolge auch anzuerkennen, auch wenn es kleine Erfolge sind, und sich dieses Zielbild immer wieder vor Augen zu führen. Was Menschen aber oftmals machen ist, mein Ziel ist es, 10 Kilo abzunehmen. Und schon alleine dieses 10 Kilo abnehmen ist ja total negativ konnotiert. Das Ergebnis ist positiv, aber der Weg dahin ist beschwerlich. Ja, der ist oftmals mit vorausgegangenen, gescheiterten Versuchen behaftet, ja, und hat überhaupt gar nichts Positives. Und das ist oftmals so der Grund, warum solch eine Gruppe im Anschluss ganz gut sein kann, man sich dort anbindet, man sich dort austauscht, Unterstützung erfährt, auch jemanden erlebt, der einen dazu anregt, zum Beispiel solch ein Zielbild zu konstruieren.
Am Ende so als Frage: Kann man Lebensmittel wieder als Glücklichmacher wahrnehmen? Also vielleicht wieder zu diesem gesunden Essverhalten von früher als Baby zurückkommen und einfach genießen können, Lebensmittel zu sich nehmen und glücklich sein und trotzdem nicht übertreiben?
Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal so einen Satz, den meine Klienten ganz oft hören. Genuss hat nichts mit der Menge zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie man es tut. Also, ich kann innerhalb von 5 Minuten eine Tafel Schokolade essen. Würde ich jetzt mal behaupten. Viele Menschen schaffen das.
Garantiert, ja.
Schaffen Sie das auch?
Habe ich noch nicht probiert, aber bestimmt, ja.
Ja, also sagen wir mal 10 Minuten. Ne? So, und das ist ja die Frage, ist in 10 Minuten eine Tafel Schokolade zu essen, ist das ein Genuss? Was würden Sie sagen?
Natürlich nicht.
Genau. Und was müsste man tun? Das wäre jetzt die nächste Frage, die man sich stellen könnte. Was müsste man tun, dass man hinterher sagt, das war ein genussvolles Essen? Also indem man sich A, Zeit nimmt, die bewusste Aufmerksamkeit darauf lenkt und das, was man isst, auch lange genug im Mund behält, ja, damit die Geschmacksknospen überhaupt auch etwas aufnehmen können und auch etwas ans Gehirn weiterleiten können, was dem Gehirn signalisiert, da hat ein genussvolles Essen stattgefunden. Damit das Gehirn auch die Gelegenheit hat, ein sogenanntes Geschmackssättigungssignal auszusenden, was mir sagt, genug von diesem Geschmack. Das gibt es nämlich. Es gibt nicht nur die Sättigung über den Magen, sondern die gibt es auch über die Geschmacksknospen weitergeleitet, ganz vereinfacht benannt, weitergeleitet ans Gehirn. Und das Gehirn signalisiert, ich habe genug von diesem Geschmack. Und dann kann ich auch, ja, guten Gewissens aufhören und habe mich vielleicht 10 Minuten mit einem Riegel Schokolade beschäftigt und bin wunderbar zufrieden. Und dann kann Essen sogar auch Entspannung sein.
Gibt es da so einen Richtwert, wie oft man kauen sollte? Wie oft auf einem Stück Schokolade lutschen? Wie lange?
Naja, also nach 10 Minuten gibt es die Möglichkeit, dass ein sogenanntes Geschmackssättigungssignal ausgesendet wird. Mhm. Allerdings nicht, wenn ich die Schokolade in 10 Minuten gegessen habe, weil dann die Schokolade gar nicht lange genug in meinem Mund ist. Ich beiße 2-mal drauf und schluck sie runter. Und das heißt, die gesamte Mundhöhle hat gar nicht die Gelegenheit gehabt, in Kontakt zu kommen mit diesem Lebensmittel. Und dann funktioniert das in der Form auch nicht. Sondern es hat was damit zu tun, ne, dass ich etwas, ne, für eine bestimmte Zeit in meinem Mund lasse. Und das Kauen, das ist wieder so etwas, ja, dann lasse ich das natürlich auch länger in meinem Mund. Auf der Schokolade kaue ich möglicherweise ja nicht, ne? Zumindest nicht, wenn ich sie genussvoll esse. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein von etwas abbeiße und es im Mund habe, dann gibt es so einen Richtwert, dass man 30 Mal kaut, um auch die Verdauung zu entlasten. Ne? Das ist dann nochmal so ein anderer Aspekt.
Ja, sehr spannend. Und am Ende doch nochmal eine Zahl, die ja jeder beim Abendessen oder bei der nächsten Mahlzeit mal für sich so durchkauen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Also 30 Mal ist ein schöner Richtwert, den wir auf jeden Fall so mitnehmen können. Ja, vielen Dank für das wieder mal sehr spannende Gespräch, Frau Burwinkel. Heute also zum Thema Essen und Psyche und wie eng das zusammenhängt. Das haben wir in den vergangenen Minuten eindrücklich gelernt und gehört von Ihnen. Vielen Dank für das Gespräch hier im Fitmacher Podcast.
Ja, sehr gerne.